Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Content Marketing war lange das große Versprechen der Branche mit der fast schon romantischen Idee, dass guter Inhalt Werbung überflüssig macht. Heute wirkt der Hype abgekühlt. Gleichzeitig verändern KI, neue Suchlogiken und steigender Effizienzdruck das Spielfeld fundamental. C3 gehört zu den prägenden Playern dieser Disziplin in Deutschland und steht heute exemplarisch für die Transformation vieler Agenturen. Weg von der reinen Content-Produktion hin zu Beratung, Wirkung und neuen Geschäftsmodellen. Adel Gelbert führt C3 seit 2017 durch genau diesen Wandel. Von struktureller Verschlankung bis zur strategischen Neuausrichtung in Richtung Consulting und Performance. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie viel Content eigentlich noch in Content Marketing steckt, sondern auch, was Agenturen künftig überhaupt sein wollen. Lieber Adel, das ist schon ein Teaser, würde ich sagen. Inhaltlich habt ihr es in sich. Ich könnte jetzt schon 100 Felder abbiegen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir zu Gast bist und wir über eins meiner ursprünglichen Lieblingsthemen sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Kim, ganz meinerseits. Freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
Wir haben uns ja witzigerweise kennengelernt, ich glaube, in einer deiner ersten paar Wochen bei C3, damals kooperierten wir noch oder unsere Häuser. Ich hatte ja damals die Content-Marketing-Agentur Bissinger Plus gegründet mit Manfred Bissinger. C3 rund um Lukas Kircher hat uns damals sehr stark geholfen, irgendwie den Design-Part mit aufzubauen und ist da zu Beginn mit eingesprungen. Und deswegen, ich hatte sogar mal eine Schlüsselkarte zu C3. Für 3 Monate. Ja, ja.
Hast du aber abgegeben mittlerweile.
Habe ich abgegeben. Ja, genau. Nicht, dass ich jetzt hier noch im Nachhinein erwischt werde. Und wie soll ich sagen, mein Einstieg in die Agenturwelt kam ja sehr stark über das Feld Content Marketing. Und deswegen habe ich mich unglaublich gefreut, als wir beide den Entschluss gefasst haben, doch mal zu gucken, was sich in der Zeit getan hat, vor allem auch seit 2017, seit unserem letzten Treffen und Austausch. Und es gab 2017, daran wirst du dich bestimmt erinnern, auch ein prominentes Streitgespräch. Damals haben Sohail Dastiari von Territory und Thomas Strehrath diskutiert, wer gewinnt jetzt eigentlich, klassische Werbung oder Content Marketing. Es war ein groß aufgezogenes Horizont-Interview mit dem wunderbaren Jürgen Scharrer, damals noch bei der Horizont. Und die haben eben Argumente ins Feld geführt, wer jetzt gewinnt am Ende. Beides natürlich sehr gute, rhetorisch fitte Menschen, kluge Menschen. Und ich habe mich gefragt, so als Aufhänger, was ist draus geworden? Also wie würdest du heute auf diese Frage Werbung versus Content Marketing blicken?
Ja, also ich fand das damals schon schwer nachzuvollziehen, dass man aus so einer Frage überhaupt ein Streitgespräch konstruieren kann, ehrlich gesagt.
Weil du hast nur die richtigen Typen dafür.
Die waren gefunden, ja. Glaube ich. Aber also zum einen, wir sprechen ja von 2017, war Content Marketing noch eine relativ junge Disziplin, die natürlich viel Hype entfacht und entfaltet hat, zum Teil ja auch bewusst. Und so ein bisschen das Heilversprechen, das Content Marketing Bark war ja, ihr müsst gar kein Geld mehr für Media ausgeben, denn Content Marketing kreiert Inhalte, die so attraktiv sind, dass Konsumenten und Adressaten sich bemühen werden darum, an diese Inhalte zu kommen. Das ist natürlich eine steile These, und eine sehr gewagte Ambition, die da formuliert wurde. So. Und das traf damals auf eine Werbewelt, ja noch vor KI, mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein, jetzt mal losgelöst von den handelnden Personen damals in dem Gespräch. Und ich fand, das war so eine Nichtdiskussion. So, weil die eine Seite sagt, Werbung ist irgendwie aus der Zeit gefallen, denn es muss dir gelingen, selber zum Medium zu werden. Auch das ist ja eines der großen Versprechen von Content Marketing. Jedes Unternehmen muss ein Medium werden und muss pausenlos broadcasten. So. Und auf der anderen Seite gab es den Werbeblick darauf, der sagt, das ist doch alles Etikettenschwindel. als ob wir nie Inhalte gemacht hätten, die attraktiv sind. Deshalb ging diese Diskussion völlig an mir vorbei, ehrlich gesagt, wurde aber auch angesprochen. Dann, als ich in die Verantwortung kam, unter anderem von Jürgen Scharrer, der ganz gespannt war, wie ich mich denn dazu verhalte.
Und dann ganz desillusioniert war, dass du dich dazu gar nicht...
Ja, genau.
Zumindest konnte das nicht überhaupt nicht
sagen. Weil, wie gesagt, ich halte diesen vermeintlichen Widerspruch für völlig konstruiert. Natürlich braucht Content Marketing auch Aktivierungsgeld und Mediageld. Und ich glaube, mittlerweile würde auch niemand wirklich ernsthaft mehr behaupten, dass das nicht so ist.
Du hast dich ja damals 2017 bewusst auch für diese Aufgabe entschieden, wissend nun, dass C3 damals Kircher Burkhardt ja wirklich auch eine großartige, sehr erfolgreiche Zeit hinter sich hatte. Ich weiß nur, es ging damals immer um Territory, Kircher Burkhardt, Hoffmann und Kampe, Axel Springer, das waren so die vier großen Player. Dann gab es noch viele andere, Mühlhaus, Mörs und die Profilwerkstatt und. Das war so eine ganz eigene Bubble, wie es ja die Werbebubble am Ende auch ist. Was hat dich damals an der Aufgabe gereizt? Also hattest du schon eine Vision, wie du diese Geschichte fortschreiben würdest? Gerade mit dem Blick, den du eben auch skizziert hast?
Überhaupt nicht. Mhm. Ja, das vorab. Also,
das ist sympathisch.
Wenn das jemand behauptet, werde ich immer misstrauisch. Also du musst ja erstmal ankommen und musst verstehen, womit du es zu tun hast, um dann dir ein Bild zu formen. Und genauso ging es mir auch. So. Was hat mich überhaupt daran gereizt? Ich glaube, da gehört dazu, wie war der Weg bis dahin? So. Bevor ich dahin kam, war ich bei einer Kommunikationsagentur, Fischer Appelt. Und davor war ich bei einer ursprünglich Werbeagentur. Die sind ja alle jetzt mittlerweile mehr geworden und würden sagen, wir sind längst nicht mehr Kommunikationsagentur oder Werbeagentur, aber es gibt ja doch eine DNA. So. Mhm. Für mich war der Übergang von BBDO zu Fischer Appelt schon mal wirklich augenöffnend, weil ich verstanden habe, wie unterschiedlich die arbeiten in vielerlei Hinsicht. Also Werbung, auf den Kern reduziert, funktioniert völlig anders als PR. Und das fand ich hochinteressant, weil man ja doch irgendwie sich zum Teil um die gleichen Mandate bemüht. Und während ich bei Fischer Appelt war, kam auf einmal ein Thema auf, das es vorher schlicht nicht gab hier. Und das hieß Content Marketing. Hm. Und als wir dann angefangen haben, damals uns damit zu beschäftigen, wurde immer klarer, dass gewissermaßen hier die beiden Welten zusammenkommen. Weil was ist Content Marketing im Kern? Das ist genau die Kombination aus einem journalistischen Angang an Themen, kombiniert mit, man nutzt alle Möglichkeiten modernen Marketings, natürlich auch sehr stark digitalen Marketings. Und das fand ich spannend. Ich fand es spannend, dass es eine Disziplin gibt, die sich genau dem verschrieben hat. Und damit war meine Neugier geweckt. Aber bevor ich überhaupt dazu kam, weiter darüber nachzudenken, war ich in einem Recruiting-Prozess für einen CEO, den es vorher nicht gab bei C3. Und dann geht das ja irgendwie so seinen Weg und dann bist du da. Und dann musst du versuchen zu verstehen, womit habe ich es wirklich zu tun? Und dann musst du für dich selber definieren, was ist der Weg nach vorne? Mhm.
Hast du dir die besagten 100 Tage gegeben? Ja, ne? Das brauchst du ja wahrscheinlich auch, um das erstmal zu sondieren.
Ja, ich mir selber ja, andere nicht so. Weil da war sehr viel schneller, sehr viel mehr zu tun, als man hätte sagen können, ich sortiere mich jetzt erstmal 100 Tage. Dafür ging es der Agentur ehrlich gesagt zu schlecht, als dass das überhaupt möglich gewesen wäre. Denn damals gab es ja schon eine Transformation, die hatte mit KI gar nichts zu tun. Und die Transformation war, die Agentur damals war sehr stark printlastig und printgeprägt, denn der Ursprung war Corporate Publishing. Mhm. Und Corporate Publishing ist im Wesentlichen ein Printproduktgeschäft. Wir machen ein Kundenmagazin für dieses Unternehmen, ein Mitarbeitermagazin für dieses Unternehmen. So, aber es war klar, dass der Übergang von Print zu digital deutlich beschleunigter sein würde, als das vielleicht wenige Jahre davor absehbar war. Und deshalb gab es da schon eine Transformation, die sehr schnell zu gestalten war. Das hat so die ersten 2, 3 Jahre geprägt.
Und sag mal, wir sprachen ja vorhin über diesen Hype Content Marketing und dass das natürlich, die Branche lechzt ja nach Buzzwords und neuen, ich sag mal, oder Produkten im neuen Kleid, die vielleicht ähnliche Aufgaben erfüllen, aber immer wieder ein bisschen anders heißen und daherkommen. Was würdest du sagen, hat dazu geführt, dass der Hype dann doch ziemlich schnell wieder abflachte? Ist es das besagte Printsterben, dass du eben, dass das immer so die Hoheit war, der redaktionelle Prozess, die Entstehung von Geschichten, das zu Papier bringen, das hätten wahrscheinlich Werbeagenturen auch hinbekommen, wenngleich sie nicht so redaktionell arbeiten. Woran lag das?
Also meine ehrliche Einschätzung wäre, der Hype war deswegen schnell vorbei, weil es zu viel Hype war. So. Weil zu viel substanziell dann doch nicht so anders war als in anderen Agenturen. So, es war einfach eine gute, wie du sagst, ein gutes Framing von, wir setzen mal einige Bestandteile neu zusammen, geben dem ein gutes Label und gucken mal, was passiert. Jetzt sehr zugespitzt gesagt natürlich. Und wie du sagst, die Branche ist ja manchmal dankbar für sowas und hat das dankend angenommen und hat dann eben solche vermeintlichen Widersprüche und Streitgespräche konstruiert, war da nie Teil von. Weil als ich kam, gab es den Hype nicht mehr.
Du hast es eben auch schon angesprochen, Stichwort DNA und wie unterschiedlich PR- und Werbeagenturen eben auch von der Denk- und Arbeitsweise agieren. In dem Interview, das du kürzlich Merdad Amirkisi für die Horizont gegeben hast, habe ich mir ein Zitat notiert von dir. Unsere Herkunft ist Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Erzähl mal, wie du das einordnest oder wie dein Blick darauf ist.
Ja, also was das meint ist, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie Geschäft zu einer Agentur kommt. Wem erzähle ich das? Die eine Art ist, du wirst angefragt, weil dich Unternehmen, Institutionen, Entscheider einfach auf dem Radar haben. So, da gibt es eine Ausschreibung, einen größeren Pitch und bei der Überlegung, wen nimmt man rein, bist du auf dem Zettel. Das war bei uns immer sehr stark das Thema Content, Content Marketing und ist zum Teil auch heute noch so. Heißt, wenn ein großer Content-Pitch ansteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass C3 mit auf einer Shortlist landet, hoch. Das ist der Segen daran. Und das ist viel wert. Der Fluch, wenn du so möchtest, ist, wir machen mittlerweile sehr viel anderes Geschäft und das ist nicht so bekannt. Deshalb mache ich ja zum Beispiel so etwas wie heute und spreche mit dir.
Hat nur 7 Jahre gedauert.
Ja. Nach nur 7 Jahren finde ich den Weg in ein solches Gespräch.
Ja, absolut. Nein, sogar ein bisschen länger, 2017. Nein, Quatsch, wir haben ja vorher noch nicht darüber gesprochen.
Genau. Also das ist schon wichtig für uns, dafür zu sorgen, dass ja Content unser Kern war und ist, aber dass die Agentur mittlerweile was anderes geworden ist, weil wir viel mehr machen als in Anführungsstrichen nur klassische Content-Marketing-Mandate. Zumal diese großen Mandate, die klassisch über mehrstufige Pitches und Ausschreibungen vergeben werden, auch immer schwieriger werden, finde ich. Also das Verhältnis von, wie viel Aufwand musst du in einen solchen Pitch stecken, wie lange dauert das, über wie viele Runden geht das, ab wann startet eine finanzielle Verhandlung, wie viele Runden hat die und wo landest du dann, steht oft in einem immer merkwürdigeren Verhältnis zu, was habe ich denn jetzt gewonnen?
Denn gewonnen, zumal der Rahmen ja selten definiert ist. Ne?
Also ja,
es gibt
genau.
Ja, wenn du Glück hast, bekommst du noch einen Rahmenvertrag, irgendwie, wo auf Abruf Projektgeschäft abgewickelt wird. Aber es gibt ja kaum noch Budgetzusagen. Ich finde auch, die Kunden tun sich immer schwerer mit der Antwort auf die Frage, wie hoch denn das jährliche Budget sein wird, um das man pitcht, für welche Vertragslaufzeit man pitcht. Genau. Und das ist faszinierend, weil gleichzeitig der Wunsch nach Verlässlichkeit, Sicherheit und Innovationskraft wächst.
Ja, aber so ist es, Kim. Also genau die Erfahrung ist es, die wir ja immer wieder machen. Du hast dich also in einem großen Pitch mit viel Aufwand durchgesetzt und der Lohn ist ein Rahmenvertrag. Mhm. Das garantierte Volumen in diesem Rahmenvertrag ist häufig 0 Euro. Damit aber der Einkauf überhaupt eine Vergleichbarkeit herstellen konnte, hat man ein Projektvolumen mal angenommen, lass das 2 Millionen Euro sein pro Jahr. Dann hast du es gewonnen, starten tust du mit 0 Euro sicher. Und dann ist die spannende Frage, werden es 2 Millionen, 1 Million, 350.000, nichts oder 4 Millionen, kann dir kein Mensch beantworten. Und das ist... Das macht die Abwägung, sollen wir in einem Pitch mitmachen oder nicht, natürlich immer herausfordernd. Ne? Hm. Und ich kann ja sagen, unser Weg ist, wir sind immer zurückhaltender, was die Teilnahme an solchen Pitches angeht, weil es eben eine andere Art von Geschäft gibt, das völlig anders funktioniert, in der Anbahnung, in der Vergabe. Und das ist eben alles, was beratungslastiger, konzeptionslastiger, vorstandsnäher und oder Impact-lastig ist. Das sind andere Projekte, die machen einen immer größeren Anteil unserer Arbeit aus. Und deshalb ist auch unser Weg klar, eher in Zweiteres uns zu entwickeln und bei klassischem Pitch-Geschäft sehr genau hinzuschauen, was da zum Pitch tatsächlich ausgeschrieben wird. Und wie denn die Einschätzung ist, was dann wirklich bei rumkommt.
Du hast ja eben, ich habe jetzt ganz viele Fragen auf das, was du gesagt hast, aber ich versuche es mal abzuschichten. Wir sprachen darüber, dass der Hype eben auch ein Hype war und deswegen in gewisser Weise auch eine Endlichkeit hatte. Ihr euch dann bewusst auch weiterentwickelt habt. Hinzu kam, wie soll ich sagen, die Herkunft aus dem Corporate Publishing, das Printsterben, immer weniger Kundenmagazine und Mitarbeitendenmagazine wurden ausgeschrieben. Und dann hast du in einem unserer letzten Gespräche auch gesagt, naja, von Content allein kann heute auch keine Agentur ihre Ausgaben bestreiten, geschweige denn einigermaßen profitabel agieren. Das heißt, in gewisser Weise entsteht es natürlich aus einer Veränderung der Anforderungen aus dem Marketing, insgesamt ja auch der Leistungslandschaft der Agenturen. Jetzt sagst du eben auch, wir wenden uns unabhängig jetzt von Pitch-Aufwand oder nicht eben dem Feld des Consultings, der Konzeption stärker zu. Sag mal kurz, was das auch im Angebot heißt. Also was kann man sich heute unter der Haube C3, von der man ja aufgrund der DNA immer noch denkt, ist eine Content-Marketing-Agentur, so vorstellen? Was habe ich zu erwarten von euch?
Ja, also es gibt viele Fragestellungen, die deutlich vorgelagert sind vor wir machen Content, kreieren den, produzieren den und spielen den aus. So. Das sind Fragen wie, wie sieht überhaupt das Zusammenspiel aus zwischen Kunde, Agentur und Maschine? Da kommt KI ins Spiel und verändert das natürlich massiv, weil es ganz andere Möglichkeiten gibt für Unternehmen, Dinge selbst zu machen oder zu organisieren. Oder Fragen wie, wie organisiere ich überhaupt Marketing und Kommunikation in komplexen Unternehmensstrukturen? Also wie mache ich Marketing und Kommunikation resilient für all den Wandel, der sich ja eher noch beschleunigen wird? Das ist eine Beratungsleistung. Oder auch so klassische Dinge wie, ich brauche eine Kommunikationsstrategie. So, wer entwickelt die mit uns? Das sind Dinge, die ja wirklich weit vorgelagert sind vor, ich brauche 20 Assets im Monat und die muss ich in hoher Qualität produziert bekommen und performant ausgespielt haben. Das machen wir auch, aber das ist so der klassische Agenturteil.
Mhm. Das, was du beschreibst, das würde ich sagen, das teilen ja wahrscheinlich viele Agenturen, ne? Also es gibt ja für viele im Moment den Weg in der Wertschöpfung weiter nach vorne, beziehungsweise die Rückbesinnung darauf, dass man da echt gutes Geld verdienen kann, nachdem man das für viele Jahre ja fast für umsonst weggeworfen hat.
Ja.
Also wir sagen gerade die Konzeptionsstärke, das strategische Fundament ist ja ein wesentliches Ziel. Ich mache mal ein Fragezeichen dran, ob man deswegen gleich eine Consultancy wird, aber natürlich wird der Beratungspart darin wieder stärker. Und ich glaube, er war auch in Agenturen deutlich stärker, als er das vielleicht heute in Teilen zumindest ist.
Aber auch.
Du hast eben auch KI angesprochen und das finde ich auch eine ganz spannende Disruption. Denn ich finde gerade auch im Content-Bereich, ne, wir sprechen von der Content-Flut, vom AI-Slop, von dem Fluten der Social-Media-Plattform, wo wir schon heute eigentlich, glaube ich, nur noch 8% von unseren Freunden wirklich reale Inhalte lesen und der Rest ist schon heute KI-generiert. Man spürt es auch bei fast jedem Artikel oder Beitrag-Post, den man liest. Wie habt ihr darauf reagiert? Weil das eine ist ja, dass man sich eh etwas stärker von der Produktion lösen will. Jetzt ist aber das Thema KI und automatisierte Erstellung von Inhalten natürlich ein Booster für das Thema und eine unternehmerische Gefahr, weil es gibt ja schon Fründe, die man ja nach wie vor auch beackert, weil sie eben so sind, wie sie sind. Und da fragt man ja auch nicht, sondern freut sich, dass sie da sind.
Genau so ist es. Also erstmal vor KI und im Siegeszug, damals mit ChatGPT quasi sofort gestartet und auf einmal war es da. Schon da war ja die Frage für eine Agentur, womit verdient man wie viel Geld entlang einer Wertschöpfungskette der Dinge, die man so macht? So. Wie viel Geld verdienen wir damit, dass wir unsere Kunden beraten und Konzeptionsleistung erbringen? Wie viel Geld verdienen wir damit, dass wir diese Dinge umsetzen? Und wie viel Geld verdienen wir damit, dass wir den Erfolg, die Wirksamkeit nicht nur messen, sondern managen? So. Das Gefühl war ja, dass, wie du richtig sagst, früher Strategiearbeit einen deutlich höheren Stellenwert hatte für eine Agentur, aber dass das immer mehr irgendwie zu so einem Beiwerk fast verkommen ist, weil man gesagt hat, dass die eigentliche Leistung, das Geld, verdienen wir mit der Umsetzung. Und das ist natürlich ein gefährlicher Weg, wenn die Umsetzung auf einmal deutlich schlanker, schneller zu machen ist und ein Kunde einen Teil davon selber übernehmen kann. Und deshalb glaube ich schon, dass es eine Rückbesinnung gibt darauf, was dann wirklich den Unterschied macht, bevor man anfängt, auch mit Hilfe von KI Dinge effizienter umzusetzen. Weil es gibt ja immer noch die alte Regel, nichts ist unsinniger, als irgendwas effizienter machen zu wollen, was du besser gar nicht machst. Mhm. Und dann bist du aber schnell, wenn du in so einem Optimierungswahn und Automatisierungswahn bist. Ja. So. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass so die Fragestellung, was macht überhaupt Sinn? Wer will wirklich was von uns hören? Was soll ich als Marke sagen, was tunlichst nicht, wieder einen anderen Stellenwert bekommen? So. Das bekommt eine große Verstärkung jetzt dadurch, dass ja die Suchwelt und damit die gesamte Customer Journey sich verändert. So. Weil, wenn es so ist, dass zum Beispiel Unternehmen jahrelang unglaublich viel investiert haben an Geld und Mühe in Search Engine Optimization und jetzt feststellen, es kommt einfach niemand mehr. Ich kann optimieren, wie ich will, die kommen einfach gar nicht mehr zu uns.
Ja, die Traffic-Zahlen gehen schon jetzt massiv runter. Ne?
Massiv.
Das beobachten ja wirklich alle großen Anbieter.
Massiv. So. Mhm. Heißt, was braucht's denn, damit ich mich in dieser neuen Suchwelt behaupten kann? Und Überraschung, Überraschung, was braucht es, sind Dinge wie Qualität, Authentizität, gut recherchierte Stücke, eher längere, substanzielle Stücke, die einen Unterschied machen, klare, gute, nachvollziehbare Quellen, die dem zugrunde liegen. Das sind alles Dinge, wo wir unsere Stärken ja aufspielen können, denn das macht eine journalistische DNA aus. Aber das war zum Teil lange in Vergessenheit geraten, weil alle in diesem Datenoptimierungswahn waren. Und wir spüren sehr deutlich, dass es eine Rückbesinnung gibt unserer Kunden auf die Frage, was macht wirklich den Unterschied? Mhm. Und das meine ich mit Strategie und Konzeption. Und ich glaube fest daran, dass auch für viele Agenturen es da eine Möglichkeit gibt, eine Rückbesinnung dahin zu machen und zu sagen, da liegt häufig unser eigentlicher Wertbeitrag.
Ich glaube auch, hättest du nicht Rückbesinnung gesagt, hätte ich dich gefragt, ob das der Beginn der Renaissance des Content-Marketings ist in einer hoffentlich noch besseren Form. Denn damals war ja auch nicht alles substanziell, was als Content-Marketing publiziert wurde, sondern wie du eben auch gesagt hast, das Thema Glaubwürdigkeit für AI-Search, das Thema glaubwürdige Quellen wird wichtiger. Ich las auch kürzlich, dass PR wieder wichtiger wird, aber ein Stück weit auch neu interpretiert, weil auch da geht es ja darum, finde ich, im Handelsblatt statt, wenn ich ein CEO bin oder ein Unternehmen. Und das fand ich schon interessant und habe mich dann auch gefragt, heißt das eine Rückbesinnung, dass wir weniger, aber wieder besser machen in dem Feld, weil wir eben, ich sag mal, im Kern unseres Angebots nicht mehr nur im Schwerpunkt diese Umsetzung und Konzeption haben, sondern eben auch die strategische Beratung bis hin Full Funnel, auch eine Impact-Messung dessen, was wir da tun und ausliefern.
Kann ich mir gut vorstellen, Kim. Denn du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, KI wird nochmal eine riesen Content-Schleuder anwerfen, Content-Slope. So. Und die Wahrheit ist ja, Content Marketing bestand ja nie nur aus Thought Leadership Stücken, so, sondern ein großer Teil von Content Marketing bewegte sich ja auf einer Ebene Herbstzeit, Pilzezeit. 10 tolle und schnelle Gerichte mit Pilzen. So. Gibt's da noch viel zu holen in Zukunft? Das glaube ich nicht. Das wird KI nach und nach auffressen, von ganz einfach zu machen, immer weiter den Weg zu auch anspruchsvollere Dinge etc. So. Aber das war alles Content-Marketing. Das wird es nicht mehr geben. So, deshalb würde ich zum Beispiel auch nie sagen, ich sehe eine Renaissance des Content-Marketings. Die sehe ich nicht. Ich glaube, Content Marketing ist mittlerweile als Disziplin aufgegangen in ganz normale Kommunikations- und Marketingarbeit. Das, was es gibt, und das ist wichtig für uns, ist der Kern dessen, was wir machen und wie wir es machen, muss erkennbar sein und muss bewahrt sein. Und das ist ein journalistischer Angang. Das wird bleiben.
Würdest du sagen, mit Blick auf C3, wir sprachen ja vorhin auch über euer, wie soll ich sagen, erweitertes Leistungsspektrum, dass es das im Kern auch immer ist, also die journalistische, redaktionelle Herangehensweise, oder sagst du, wir machen morgen auch Awareness-Kampagnen, die gar nichts mit der redaktionellen Idee zu tun haben?
Nein, ich glaube, also es kann sein, dass wir Awareness-Kampagnen machen. Wir machen auch Awareness-Kampagnen. Was aber nicht verschwindet ist, wie gehen wir an solche Dinge ran? So, wie startet überhaupt ein Kreativprozess? So, das fand ich zum Beispiel auch total interessant im Übergang von BBDO zu Fischer Appelt. So. Bei BBDO damals startet ein Kreativprozess immer nach dem Briefing mit Bildern. So. Bei einer Kommunikationsagentur startet ein Kreativprozess mit einer Geschichte. So. Und wir sind klar bei Zweiterem. Das heißt, auch wenn es eine Awareness-Kampagne für, was weiß ich was, eine neue Variante eines Schokoriegels gäbe, machen wir nicht so viel, aber sollten wir uns darum bemühen, wäre für uns immer der Beginn eines solchen Prozesses, was ist eine relevante Geschichte, die ich zu erzählen habe?
Sag mal, für dieses, du sprachst eben vom Pilze sammeln in der Herbstzeit, das hat mich nochmal zu der Frage gebracht, setzt ihr dann auf beides? Also ist das die Strategie der Beidhändigkeit, zu sagen, auf der einen Seite machen wir glaubwürdige, substanzielle handcrafted überzeugende Inhalte mit journalistischem Gespür. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich Content-Automatisierungen und große Systeme und Plattformen für die Kunden, für die das relevant und interessant ist.
Klar, zweiteres. Also deshalb, zu dem, was du vorhin im Nebensatz gesagt hast, weiß nicht, ob der Weg unbedingt darin liegt, eine Beratung werden zu wollen, eine Consultancy. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf noch eine Consultancy im Markt wartet.
So. Und trotzdem gründen sich gerade unfassbar viele, ne? Thema Creative Consultancy für sich entdeckt haben.
Absolut, ich bin bei dir. Ja. Absolut. Ich glaube nur, dafür wird uns niemand einkaufen oder nicht genügen. Wir haben auch Consultancy-Projekte, die wirklich nur Beratung sind. Aber für uns ist schon wichtig, dass wir, was auch immer wir beraten, dann auch vollumfänglich umsetzen können. Das bleibt, aber wie wir diese Umsetzung organisieren, verändert sich natürlich substanziell. Und natürlich nutzen wir die technologischen Möglichkeiten, die es gibt, um das schneller, agiler, effizienter, einfach smarter zu organisieren, ganz klar. Aber das verschwindet nicht. Wir werden nie keine Umsetzung mehr machen.
Ich glaube auch, es ist schwer, auf dem Feld zu beraten oder dann sich mit Impact auseinanderzusetzen, wenn man in gewisser Weise auch den Entstehungsprozess nicht mit orchestriert oder mitdenkt in gewisser Weise.
Ja, du bist ja auch sehr schnell, Kim, also gerade weil du Impact sagst, also Wirksamkeit, bei der Optimierung von Wirksamkeit genügt das einfach nicht, das irgendwie aus so einer Strategieperspektive zu betrachten und zu versuchen zu optimieren, sondern das wird ja sehr schnell sehr handwerklich. Ja. Was mache ich? Welches Bild funktioniert besser? Welche Taktung ist richtig? Das sind ja Dinge, die du heute nicht über das Theoretisieren rausfindest, sondern über das sehr schnell ausprobieren, lernen, adaptieren, wieder lernen, wieder ausprobieren. Und das ist ja das, was eine Agentur quasi in der DNA hat.
Absolut, würde ich auch sagen. Ist denn, was ich auch eine Zeit lang beobachtet habe, jetzt war es ja immer so, Content Marketing war früher immer angedockt an die kommunikationsverantwortlichen Unternehmen und Werbung war immer im Marketing. Aha. Und genauso wie wir die Diskussion geführt haben, wer hat Recht, wer ist der Bessere, wer ist der Schlauere, haben die Menschen in Unternehmen das ähnlich gemacht. Also es gab die Kommunikationsabteilung, es gab die Marketingabteilung, es gab Silos und Glaubenssätze dahinter und alles Mögliche. Häufig waren ja auch Kommunikationsverantwortliche früher selbst im Journalismus tätig, sind dann auf Unternehmensseite gewechselt. Und ich habe vor einigen Jahren schon wahrgenommen, dass sehr viele angefangen haben, das Inhouse aufzubauen, weil sie selber ein Gespür dafür hatten, weil sie gesagt haben, also warte mal, die Geschichten passieren ja bei uns im Unternehmen, egal ob jetzt für die Mitarbeitenden oder für Menschen da draußen, das können wir doch von hier aus viel besser aufschreiben und umsetzen. Dann gab es häufig dieses, naja gut, aber für das Thema Design und diese aufwendigen redaktionellen Prozesse und Publishing-Plattformen ist es vielleicht doch noch ganz gut. Wir haben einen externen Dienstleister und dann hatte man häufig so hybride Modelle. Das ist aber schon viele Jahre her, weil ich längst nicht mehr so tief in dem Thema drin bin. Wie ist deine Beobachtung dazu vielleicht auch in den letzten Jahren? Ist das ein anhaltender Trend, gerade jetzt auch mit AI?
Ja, also erstmal ist eine Beobachtung, diese strikte Trennung zwischen Marketing und Kommunikation wird immer weniger strikt, so, wächst immer stärker zusammen, es wird ist zum Teil auch integriert in der Führung.
Und da, wo ist das auch nicht meine Wahrnehmung,
ist, ja. Da, wo das nicht organisatorisch integriert ist, ist die Zusammenarbeit sehr viel vernetzter. So. Was du eben beschrieben hast, ist ja dieses Kommunikation entscheidet sich, selber zum Medium zu werden und das zum Beispiel über einen Newsroom in-house zu organisieren.
Ach stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Das war ja auch noch eine große Phase.
Ja, so gibt es auch immer noch. Ja. Da glaube ich, gibt es auch so ein bisschen, wie ich sagen, so ein paar Lernwellen. So. Zu den Hype-Zeiten von Content-Marketing gab es ja immer mehr Kommunikateure, die wirklich dieses, wie sagen, dieses Narrativ geglaubt haben, ja, ich muss selbst ein Medium werden. Wir haben so viel interessante Geschichten im Unternehmen, die erzähle ich jetzt. Und zwar in hoher Taktung, always on, etc. So. Was manchmal passiert ist, du stellst fest, diese super interessanten Geschichten aus dem Unternehmen sind gar nicht so interessant für alle anderen, die nicht im Unternehmen sind. Und damit die Relevanz entfalten, brauchst du das Verständnis, sag mal, des Empfängers. Was will der hören? Und da gibt es dann schon häufig eine Kluft. So. Weil der Empfänger, die Empfängerin ja immer nur quasi eine begrenzte Kapazität haben, die sie aufteilen müssen auf, wer will alles mit mir ins Gespräch kommen, Partner an meiner Seite sein, mein Leben bereichern. Also auch ich persönlich, zum Beispiel, ich habe überhaupt nicht die Kapazität für all die Unternehmen, die das sein wollen. Das heißt, was mache ich? Ich entscheide mich sehr bewusst, was für mich relevant ist und was völlig irrelevant ist, und zweiteres blende ich aus oder ignoriere das freundlich. Und deshalb gibt es hier eine Rückbesinnung auf, ich brauche ein wirklich gutes Markt- und Kundenverständnis, damit ich Relevanz herstellen kann. So. Heißt, gab eine Phase, wo es dann nicht mehr so viel Insourcing und Newsroom und Content Factory Konzepte gab. Content Factory klingt ja schon bedrohlich.
Macht ja, mir auch Angst, ja.
Ja, aber so was. Eine Fabrik, die permanent Content macht, permanent. Und, ob das jemand hören will oder nicht. So. Jetzt passiert wieder etwas anderes, weil jetzt KI Unternehmen wiederum die Möglichkeiten gibt, Dinge an sich zu ziehen und selber zu machen und selber zu organisieren. So. Und ich bin gespannt, wie gut es gelingt, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen, ohne wieder in diese Irrelevanzfalle zu tappen. So, also wenn ich uns nehme, C3, unsere Positionierung hat den Kern Creating What Matters. Das ist eine andere Positionierung als Creating Whatever Is
Technological.
Und deshalb beobachten wir das sehr genau. Und es gibt schon die eine oder andere Bewegung wieder in die andere Richtung, die sagt, wir dürfen sie übertreiben.
Mhm. Sag mal, ich komme nochmal zurück auf einen Punkt, den du vorhin erwähntest bei dem Thema Pitch-Aufwände und dass ihr sehr genau überprüft, in welche Pitches und ob überhaupt ihr euch noch in Pitches begebt. Absolut nachvollziehbar an der Stelle. Dann hast du gesagt, es gibt mittlerweile so viel spannendere, andere Möglichkeiten, an Geschäft zu kommen, ne? Mit einer gewissen C-Level-Relevanz, mit einem größeren Beratungsschwerpunkt. Wie sieht eure, ja, in gewisser Weise Business-Development-Strategie aus? Also worauf legst du Wert? Worauf fokussiert ihr euch? Wie, ohne dass du jetzt euer Coca-Cola-Rezept verraten musst, aber wie geht ihr das Thema an?
Ja, also wenn es ein Coca-Cola-Rezept gäbe, dafür hätte ich mich damit selbstständig gemacht.
Ja.
Die Wahrheit ist, wie finde ich auch, das ist einfach mühsame Kernarbeit. Kontinuierlich genügend Geschäft zu erobern und zu liefern. So. Und wie funktioniert das? Das funktioniert top-down, ehrlich gesagt. Also gerade die Art von Projekten, wie du sie eben beschrieben hast, vorstandsnah, strategisch, konzeptionell, hängt an der Spitze, vor allem derjenigen, die eine Agentur führen. Das heißt, unsere vornehmste Aufgabe ist es, genügend draußen zu sein, genügend Gespräche zu führen, genügend Gesprächsanlässe überhaupt zu schaffen, damit Leute uns überhaupt auf den Radar bekommen. So. Und wie das so ist, du führst 5 Gespräche mit Leuten, einfach um ein Gespräch zu führen. Bei einem dieser Gespräche gibt es einen Anknüpfungspunkt. So. Und dann gibt es quasi diese Strecke zwischen, das klingt erstmal interessant, Herr Gelber, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, bis ich unterschreibe einen Vertrag. So. Ja. Und diese Strecke, die darf man nicht zu stark delegieren, sondern das muss an uns, die diese Agentur führen, hängen. Und ich glaube, nur das ist der Weg, um irgendwie auf der Ebene nicht diesen Strömungsabriss zu machen. Ich habe ein hochinteressantes Gespräch geführt. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und als nächstes hat mich ein Junior angerufen und wollte mit mir über eine Grobkalkulation gehen. Das funktioniert nicht.
Und sag mal, die zum Geschäftsmodell passt aus meiner Sicht auch ganz gut nochmal die Frage der Pricing-Strategie. Ne? Also wir kommen sehr stark aus der stundenbasierten Vergütung von Agenturen. Es sind ja alle möglichen Varianten im Gespräch. Worauf, ich sag mal, fokussiert ihr euch? Oder was sagst du, hat sich aus deiner Erfahrung jetzt auch gerade in den letzten 1-2 Jahren bewährt? Wozu sind Kunden ein Stück weit auch bereit? Was macht im Ende auch das Ergebnis besser? Und die Kalkulierbarkeit für Agenturen möglicherweise?
Ja, also erstmal, das Interessante ist ja, du wirst ja viele Stimmen im Moment im Markt hören, die sagen, das alte Stundenmodell ist tot. Mhm. So. Was ich nicht so häufig gehört habe, ist, hier ist das neue Modell, was funktioniert. Wenn du fragst, wie das bei uns ist, da würde ich sagen, haben wir einen ziemlichen Mix aus, wir haben Projekte, wo wir einfach ein Problem lösen müssen. Das kalkulieren wir und wir werden für die Problemlösung bezahlt und nicht für, wie viel hat jetzt wirklich jeder in jedem Gewerk an Stunden dafür gearbeitet. Das ist ganz bestimmt ein Weg, weil die Problemlösung das ist, was dem Kunden das Geld wert ist, aber wie wir das organisieren, obliegt uns. Wir haben Projekte, die ganz normal immer noch nach Aufwand bezahlt und berechnet werden. Da werden wir auch so schnell nicht rauskommen. Und wir haben verstärkt, weil Wirksamkeit bei uns ein Thema ist, mit Priorität, Projekte, die einfach eine große leistungsabhängige Komponente haben. Mhm. Und ich glaube, 1 und 3 wird zunehmen und 2 wird in der Tat wahrscheinlich an Bedeutung verlieren und immer schwieriger in der Argumentation werden, weil bei 2, wer hat wirklich wie viele Stunden drauf gearbeitet, kann ich mal den Leistungsnachweis sehen, wird auch immer mühsamer in der Argumentation.
Mhm. Absolut, ja, das denke ich auch. Und gerade, wenn man, ich finde, in der KI-Ära ist ja jetzt auch Seniorität und Erfahrung nicht zu unterschätzen, weil da kommt so viel Schrott raus, den muss ich ja erstmal bewerten können und dann eben auch wirklich mit Fingerspitzengefühl und Empathie mit Blick auf die Stakeholder agieren können. So, und das kann ich vielleicht aufgrund der Erfahrung einfach schneller, als es jemand auf Mid-Level-Niveau kann. Muss ich deswegen drunter leiden, weil die 200 Euro mehr pro Stunde, die man dann kriegt, die sind den Unterschied sicher nicht wert. Also da bin ich bei dir. Wir haben das hier auch tatsächlich sehr häufig mit hybriden Ansätzen zu tun. Manchmal eben auch sogar mit Retainer-Bestandteilen, die einfach gewisse Themen, die wiederkehrend sind, einfach Beratung, Analysen oder ähnliches irgendwie abbilden, dann aber häufig sehr projektbasierte Festpreiskonstellationen haben. Dann gibt's immer noch Stunden. Ich finde es nach wie vor die performance-basierte Vergütung nicht leicht zu lösen, weil es immer die Frage des Frameworks bleibt und der Beeinflussbarkeit durch Agenturen. Ich finde aber die Idee dahinter richtig, weil es ja bedeutet, dass man sich weg von einem reinen, ich sag mal, Schrober-Status hin zu einem Skin-in-the-Game-Modus entwickelt. Und das finde ich erstmal sehr sympathisch und finde ich auch ein gutes Signal. Und ich glaube, da muss es dann nur im Sinne des Win-Win auch definiert werden, so dass man nicht an der Grasnarbe irgendwie liegt und gerade so hinkommt, sondern schon eine auskömmliche Vergütung dann eben auch hat und davon profitiert, wenn es besser läuft als gedacht. Also auch das
genauso.
Muss es dann mit der Deckelung nach oben, die nicht zu knapp sein darf, entsprechend geben. Was mich nochmal interessiert, weil du ja eben viele Transformationszustände durchgemacht hast bei C3, ich las kürzlich in einem Interview, dass Strategie viel häufiger, also früher war Strategie so, dass man gesagt hat, alle 3 bis 5 Jahre setzen wir uns zusammen, gucken uns die strategischen Entwicklungen an und dann legen wir einen Pfad fest. Der bekommt dann noch einen tollen Namen, ein Narrativ mit Handlungsfeldern und los geht's. Und in letzter Zeit lese ich immer häufiger in Wirtschaftsmedien, dass sehr viele gesagt haben, naja, Strategie ist heute sehr viel agiler. Das ist eigentlich schon fast Teil der, wie soll ich sagen, wöchentlichen, wenn nicht monatlichen Steuerung. Und das finde ich interessant. Wie handhabt ihr das? Wie handhabst du das als CEO von C3?
So wie du das zuletzt beschrieben hast. Mhm. Also ich bin überzeugt davon, dass du einerseits schon eine klare strategische Richtung brauchst, mhm. Die du nicht alle 3-4 Wochen verändern kannst, einfach weil du irgendwas gehört, gelesen hast, jemand mit dir gesprochen hat. So, weil sonst kommst du in so eine Kurzatmigkeit und Beliebigkeit. Mhm. Also ich gebe dir ein Beispiel. So. Als AI seinen Siegeszug angetreten hat mit ChatGPT, ist eine strategische Weichenstellung für eine Agentur, was ist unser Weg, mit AI umzugehen? So. Wollen wir Dinge ab jetzt billiger anbieten, sogar vielleicht als gesondertes Angebot, haben Agentur gemacht, haben auch Wettbewerber von uns gemacht, haben gesagt, wem quasi die eigentliche Agenturleistung zu teuer ist, verstehen wir.
Stimmt, ja. Territory hat so eine AI-Only-Agentur, glaube ich, gegründet. So, also, ja, Wettbewerber.
Ist aber, das ist eine strategische Weichenstellung, die du vornehmen kannst. So. Und unsere war eine andere. Wir haben gesagt, das ist der sichere Weg in die Selbstkannibalisierung. Das darf nie der Weg sein. Wir müssen aus AI eher die Potenziale heben wieder, die den Unterschied machen. So, das meine ich mit einer strategischen Weichenstellung. Die braucht auch eine innere Überzeugung und einen Kompass. Und die muss für eine Weile zumindest eine Beständigkeit haben. Das andere ist, wie gestaltest du den Weg? Und da ist es natürlich so, du kannst keinen Jahresplan mehr machen schon, geschweige denn 3-Jahresplan mit Meilensteinen und so weiter, sondern Strategie ist eine permanente Justierungs-, Rejustierungsaufgabe und sowieso ist Transformation ein Mindset. Also wer Transformation begreift als etwas, was man hinter sich bringen muss, ja, damit wieder Ruhe ist, der wird schwer haben.
Ja, der wird sich an Sisyphus erinnert fühlen, glaube ich.
Absolut. Das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut auch unseren Blick auf Transformation für uns selber, aber auch in der Art, wie wir Kunden dazu beraten. Bin wirklich überzeugt davon, Transformation ist ein Mindset.
Adel, mit Blick auf die Uhr vielleicht noch eine letzte Frage, die mich interessiert, weil du gesagt hast, es ist dann eben eine permanente Justierung, Rejustierung. Was sind so die großen strategischen Handlungsfelder für C3, an denen ihr dran seid oder wo du sagst, das sind jetzt die Aspekte, die auf dem Weg für uns von höchster Relevanz sind?
Ja, also wieder entlang dieser Wertschöpfungslogik. Drei Prioritäten. Wir wollen Consulting ausbauen, also all das, was wir rund um Beratung und Konzeption können und anbieten können, auch inhaltlich weiterentwickeln. Und das ist ein Investitionsfeld, weil das ist immer verbunden mit Leuten. Gleiches gilt für Wirksamkeit, also Performance, ist ein Investitionsfeld, das wollen wir ausbauen. Und was die originäre Agenturleistungen betrifft, also das Kreieren, Produzieren, Aktivieren, Ausspielen von Inhalten, das werden wir immer behalten, aber mit den technologischen Möglichkeiten immer so weiterentwickeln, dass wir das marktgerecht und smart organisiert anbieten können. Das sind die Prioritäten. Damit habe ich dir unsere Strategie verraten.
Absolut, jetzt ist doch das Coca-Cola-Rezept raus.
Jetzt ist es raus.
Ja. Das war's. Also mach dich bloß nicht selbstständig damit.
Ja. Ich würde es lieben gerne, wenn wir das hier gemacht haben, Kim, irgendwann mal den Spieß umdrehen, dann interviewe ich dich mal. Mich würde
mich interessieren,
wie du das alles machst.
Ja, mach das gerne. Das können wir gerne vereinbaren. Von Content-Mensch zum Content-Mensch zumindest ursprünglich mal. Genau.
Das mache ich.
Hat mir große Freude gemacht, Adel. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Ganz meinerseits.
auf euren weiteren transformativen Weg. Aber wir haben ja eben gehört, das hört nie auf. Insofern ist das ja auch eine gute Nachricht. Genau.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Bis bald, Kim. Okay.